Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado. Und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Heute eher wechselhaftes Wetter, leichter Regen. Der Scirocco weht warme, feuchte Meeresluft heran. Und der Kaffee schmeckt salzig. Aber nachher soll die Bora kommen und uns klare Luft bringen. Herzlich willkommen bei meinem allerersten Podcast, Radio Adria. Ich freue mich. Hier gibt es fortan Klatsch, Kultur und Köstliches aus dem Adria-Raum und aus ganz Italien. Mal mit Gast, mal ohne. Es geht um die Schlagzeilen der Woche, einen Ausblick auf anstehende Ereignisse. Es gibt Buchtipps und italienische Sprichwörter, was immer ich gerade finde. Zum Start spreche ich mit der Moderatorin Birgit Eschbach ein bisschen allgemeiner über Italien. Ich bin jetzt in meinem eigenen Podcast sozusagen mein erster Interviewgast. Hallo, liebe Birgit.
Hallo, lieber Stefan. Stefan, und ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Sätze, die haben mich schon eingehüllt in Watte, in wirklich eine watteweiche Atmosphäre, wie ich sie habe, wenn ich deinen Newsletter lese.
Oh, das freut mich ja sehr. Dankeschön.
Wir werden da mit Sicherheit gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Post aus Italien, jetzt aber Podcast aus Italien. Und Stefan, dazu ist natürlich jetzt erstmal spannend zu hören, wer ist Stefan Maywald, wer dich noch nicht kennt, wer also diesem Podcast nicht folgt, weil er deine wunderbaren Bücher liest, deinen Podcast liest. Lass uns mal ein bisschen reinschauen in den Stefan, der jetzt da in Grado lebt und aus Grado grüßt. Wie bist du eigentlich als Deutscher aus dem deutschsprachigen Raum an die italienische Adria gekommen?
Ja, das war eine ganz, ganz feine Geschichte. Ich komme aus Norddeutschland, aus Braunschweig. Und war mit 16 zum ersten Mal in Italien. Und das ist für jemanden, der aus Braunschweig kommt und nichts gegen Braunschweig. Aber das war schon eine wirklich, wirklich andere Welt, eine ganz wunderbare Welt. Und dann ist es mir auch noch passiert, dass ich an unserem letzten Abend eine Italienerin kennengelernt habe. Es ist nichts passiert, aber wir haben Adressen getauscht und haben uns fortan geschrieben. Wir waren 16, irgendwann schlief das natürlich ein, aber immerhin so 3-4 Jahre haben wir uns geschrieben und dann wurden es nur noch Geburtstagsglückwünsche und dann war es irgendwann mit 3,24 vorbei, weil das Leben ja auch weitergeht und so weiter. Mit 25 oder mit 26 fahre ich nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder nach Grado und treffe diese junge Italienerin zufällig auf der Straße wieder. Und da war natürlich klar, das Schicksal hat zugeschlagen und aus dieser Italienerin wurde meine Frau. Wir haben das erste Date gehabt am 30. Juni 1996. Alle sind immer ganz fasziniert, dass ich mich genau an das Datum erinnere. Aber das liegt daran, dass an dem Abend Deutschland Fußball-Europameister wurde. Golden Goal von Oliver Bierhoff. Danach war ich dann auf dem Date mit meiner zukünftigen Frau. Und deswegen, wenn ich dieses Datum vergesse, muss ich einfach nur in irgendeiner Sportchronik blättern. Und weiß genau, das war der 30. Juni 1996, ganz einfach.
Stefan, was für eine wunderschöne, großartige Geschichte. Aber auch jetzt wissen wir auch schon so ein bisschen mehr, was fasziniert dich langfristig in deinem Leben? Was fasziniert dich mehr, Italien oder der Fußball? Also oder wem bist du deiner Frau treuer geblieben als dem Verein?
Nein, natürlich bin ich noch Eintracht Braunschweig-Fan. Ich glaube, kein Verein hat in den letzten 15 Jahren häufiger die Liga gewechselt. Also es ist ein ewiges Auf- und Absteigen und ein echter Härtetest für uns Fans. Aber Italien spielt natürlich die Hauptrolle, klar. Mhm. Ich schreibe ja auch ganz viel über das italienische Lebensgefühl und ich bin ja nicht allein. Italien fasziniert uns Deutsche seit jeher und deswegen macht es auch riesen viel Spaß, über Italien zu schreiben. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Entdeckungsreisender.
Ja.
Und es wird auch gelesen. Und das ist natürlich auch schön für mich. Und ich freue mich sehr darüber, dass die Bücher so gut laufen, die ich über Italien schreibe. Was dann für mich ein Zeichen ist, einfach weiterzumachen.
Ich fände das total spannend, wenn wir irgendwann mal eine Podcast-Folge machen, wo wir darüber sprechen, wie diese Faszination für Italien entstanden ist. Das sind diese Reisen über den Brenner, das sind diese Lambrettas, mit denen Oma und Opa dann an die Adria gefahren sind. Das ist aber auch die Popkultur, die Musik, die Songs, die wir in den 50er, 60er Jahren gehört haben. Und dann ging das weiter mit italienischen Restaurants. Und auch heute noch, es ist eine ungebrochene Leidenschaft. Und es ist auch immer noch so das Erkennungsmerkmal der Genussmenschen, spätestens dann, wenn du in Braunschweig oder in Bad Honnef in eine Küche reinkommst und schaust, welche Kaffeemaschine, Espressomaschine, die Italiener wissen gar nicht, wovon wir reden.
Die wissen
doch
nicht, wovon wir reden. Hier hat keiner eine Espressomaschine zu Hause. den Il Buon Café, si beve al bar. Ja. Das ist wirklich was, also ich hätte auch gern so eine super schicke, verchromte Espressomaschine zu Hause. Aber warum, wenn die nächste Bar nur 50 Meter entfernt ist und wenn da der Kaffee einfach viel besser schmeckt, weil jede Kaffeemaschine Durchfluss braucht. Das haben ja auch Erbauer von Kaffeemaschinen erklärt. Also wenn die nicht 20, 30 Kaffees pro Tag macht, dann bringt das nicht viel. Und welche Espressomaschine daheim macht schon mehr als 3, 4 Kaffees am Tag? Ne? Also von daher, Il Buon Café si beve al bar, und die Bar hat ja auch noch was viel, viel Wichtigeres, spielt ja eine ganz große Rolle im italienischen Leben. Da kommen wir bestimmt auch zu, und eines meiner erfolgreichsten Bücher heißt ja auch Meine Bar in Italien, wo ich diesem Geheimnis der Bar ein bisschen auf den Grund gehe. Also von daher, ja, Espresso-Maschine, ich freue mich immer, wenn ich eine sehe, ich finde die super schick. Aber meine italienische Frau schüttelt nur den Kopf, wenn sie sagt, ich will eine Espressomaschine. Wir gehen in die Bar.
Also, ich finde das schon witzig, dass es diesen Begriff da gar nicht gibt. Das ist wirklich interessant. Aber ihr habt wahrscheinlich diese kleine Maschine, die man auf den Herd stellt.
Genau. Da muss ich aber sagen, also die nennt sich Mokka, komischerweise. Ja. Hat nichts mit unserem Mokka zu tun.
Ja.
Das ist so ein Begriff, der sich irgendwie mal eingebürgert hat. Das ist kein richtiger Espresso, kein richtiger Kaffee. Es ist so ein Zwischen. Mhm. Ich finde es immer ein bisschen bitter, ehrlich gesagt. Also es ist nicht mein Lieblingscafé und ich trinke den auch wirklich nur dann, wenn es nicht anders geht. Also entweder ein guter Espresso in einer Bar, morgens auch ein Cappuccino, sehr gern. That's it.
Ja, also ich bin sicher, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr werdet ganz, ganz bald auch Pino kennenlernen. Der gehört mindestens zu Stefan dazu, wie seine Frau, seine Familie, seine Leidenschaft für Italien. Und du hast es gesagt, eines seiner erfolgreichsten Bücher handelt von den Menschen an Pinos Bar. Aber da kommen wir später zu. Es gibt so viel über dich zu erzählen. Jetzt wollen wir doch noch erst noch mal da reinhören, wie das dann gekommen ist, also von diesem Date, von der Ehe. Ja. Wie ist das, wenn man dann so wirklich nach Italien zieht und in Italien lebt? Was fasziniert dich daran, dass du geblieben bist? Du hättest ja auch sagen können, darf ich dir mal München zeigen? Wollen wir uns vielleicht am Odeonsplatz niederlassen?
Ja. Also tatsächlich war das geplant. Nicht geplant, aber zumindest wir haben darüber geredet, ob München eine Option wäre. Denn alle Italiener lieben München und es ist ja auch eine zauberhafte Stadt. Auch sehr italienisch geprägt noch und auch nicht weit von Italien. Auch nicht unwichtig für Italiener. Die haben ja die Familie gern in der Nähe. Aber dann war es halt so, als es wirklich darum ging, Laura, kommst du zu mir oder ziehe ich zu dir? Sie hat einen Job, den sie nicht mitnehmen kann. Und bei mir ging es so in den 2000ern ja gerade los, dass man so mit Internet und so eigentlich als Journalist und später dann auch als Autor wirklich von überall aus arbeiten kann. Und dann, warum nicht auf einer italienischen Insel mit 7 Kilometer Sandstrand? Also ich habe diese Gelegenheit gerne ergriffen, denn ich war auch ohne Laura schon immer fasziniert von Italien, vom italienischen Essen. Natürlich ist es auch das Wetter, diese ganz banalen Dinge. Und wenn man dann ein bisschen tiefer reinsteigt, und glaub mir, Birgit, ich lebe hier seit 20 Jahren, seit mehr als 20 Jahren, ich kenne auch die Schattenseiten, aber über die gibt's ja auch genug Bücher. Ich schaue mir lieber die Sonnenseiten an und da finde ich schon, dass Italiener so viele kleine Dinge wirklich besser machen als viele andere Menschen und dass man sich so einiges von ihnen abschauen kann. Wir haben gerade über das Ritual des morgendlichen Kaffees gesprochen. Das ist wirklich was ganz Zauberhaftes, was den Ort auch vereint. Man trifft sich wirklich in der Bar mit einer erstaunlichen Regelmäßigkeit. Und ob jung, ob alt, es ist oft der Barista, mit dem viele ältere Menschen zum Beispiel die ersten Worte wechseln. Das ist wirklich eine ganz, ganz faszinierende Geschichte. Und es ist eines dieser kleinen Mosaiksteinchen, die für mich so ein Gesamtbild ergeben, dass man hier sehr gut leben kann. Und es kommt natürlich noch dazu, ich bin ja nicht in ein sizilianisches Bergdorf gezogen, sondern Grado ist ja sehr touristisch geprägt, gehörte lange zu Österreich, zum österreichischen Küstenland bis zum Ersten Weltkrieg. Es ist jetzt also nicht der brutale Kulturschock, irgendwo ganz woanders zu sein, sondern es ist so ein Italien sanft, ne? Also so, hier sprechen auch noch viele Deutsch. Es sind sowieso immer viele Österreicher und einige Deutsche in der Urlaubszeit da. Und von daher war es, und nicht zu vergessen, ich habe ja nicht nur meine Frau geheiratet, sondern gleich eine ganze italienische Familie, so wie es halt in Italien ist. Und deswegen war es wirklich relativ leicht, hier anzukommen. Natürlich bin ich immer noch Il Tedesco.
Ja.
Ich habe lange gebraucht, bis ich auch mal an den Herd durfte. Aber im Allgemeinen, also wie du weißt, fühle ich mich hier pudelwohl. Und
ach, ich muss den Hörern, Stefan, wo du jetzt sagst, ich habe lange gebraucht, bis dass ich an den Herd durfte und meine italienische Familie. Ich muss jetzt einfach mal direkt von zwischendrin ein kleines bisschen Werbung machen für die Spaghetti Vongole Bücher. Also auch dieses Buch ist so herrlich und man bekommt einen guten Einblick daran, was es heißt, wenn man als Deutscher versucht, mal italienisch für die Familie zu kochen.
Ja, das stimmt. Genau, das Buch ist letztes Jahr erschienen. Es war eine Reise von Venedig nach Triest. Ich wollte meine Schwiegereltern beeindrucken, vor allem meine Schwiegermama. Und ich habe für die ganze italienische Familie dann gekocht an meinem Geburtstag. Mhm. Und das meiste ist gut gegangen. Einiges ist auch krachend in die Hose gegangen. Aber insgesamt war es, glaube ich, ein ganz schöner Abend.
Stefan, du hast dir jetzt ja jemand hier als Moderatorin, Co-Moderatorin mit in den Podcast eingeladen, der dieses Lebensziel auch noch hat. Also ich möchte irgendwann auch in Italien leben.
Sehr gut.
Und ich bin auch optimistisch, das wird noch gelingen. Gab es für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, jetzt fühle ich mich, jetzt bin ich Stefan Maywald, du hast gerade gesagt Il Tedesco, aber gab es so einen Moment, wo du sagtest, jetzt bin ich Stefan Maywald, ein Italiano?
Naja, also so einen richtigen Breakthrough-Moment gab es, glaube ich, nicht. Und ich werde wahrscheinlich auch immer Il Tedesco bleiben, denn ich bin ja nicht nur hier in Italien, sondern auch noch auf einer Insel, wo ja das, sage ich mal, das Zusammengehörigkeitsgefühl noch viel stärker ist für alle. Und alle, die von außen kommen, bleiben auch außen vor. Das gilt auch für Italiener. Mhm. Die Gradeser nennen sich selbst Gradesi. Und alle Italiener sind, also jeder, der auch nur 10 Meter außerhalb von Grado geboren ist, wird immer ein Italiano bleiben. Und das geht bei mir natürlich auch. Aber es gab natürlich schon so kleinere Momente, wo ich gemerkt habe, oh, okay, ich bin zumindest akzeptiert. Vor ein paar Jahren durfte ich mal für 15 Italiener an den Grill. Das war schon mal groß. Und vor 2 Jahren durfte ich das erste Mal bei Pino mit am Stammtisch sitzen mit den ganzen Herren. Und da bin ich jetzt auch öfter und bekomme deswegen viele entzückende Geschichten mit, die ich dann hier auch im Podcast sicher brühwarm weitererzählen werde. Möglicherweise werde ich den einen oder anderen Namen ändern müssen.
Aber das ist ja ähnlich. Also wenn uns jetzt jemand aus Bayern zuhört, dieses ich darf an den Stammtisch, also dann hat man es geschafft. Das ist wirklich
absolut.
Die Ehrenurkunde. Ja. Und wie witzig, ich bin ja so ein Fan von der Giudecca und die reden, das ist ein Stadtsechstel von Venedig, aber das hat mit Venedig und das sind andere, das ist wie Gradesi und Italiener, so schauen die auf die Venezianer, ne?
Ja, absolut. Also Venezianer sind genauso. Die haben es natürlich noch schwerer als Gradesi, denn hier in Grado gibt es ja auch viel Tourismus, aber in Venedig ist es ja der totale Overkill, das muss man schon sagen. Ja. Das ist wirklich hart. Also meine Familie stammt ja aus dem Veneto. Mein Schwager und meine Frau haben in Venedig studiert und wir haben also wirklich viele gute Freunde in Venedig selbst. Und das Problem ist, bis vor so 10, 15 Jahren gab es schon Strategien, wie du den Touristen aus dem Weg gehen kannst. Inzwischen ist es so voll. Du musst ja auch die Vaporetti benutzen als Einheimischer. Ja. Wenn du dein Kind irgendwie zum Kinderarzt bringen willst, dann musst du da auch Schlange stehen. Es gibt halt kaum Möglichkeiten. Es gibt ja auch keine Nebensaison mehr in Venedig. Hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Es ist halt wirklich immer viel los. Und hier in Grado, das finde ich übrigens auch so super an Grado, ist dieser wellenförmige Rhythmus von Haupt- und Nebensaison. Weißt du, weil Hauptsaison ist schon anstrengend. Klar, wenn aus einem 7000 Einwohnerort plötzlich ein 50.000 Einwohnerort wird, wenn alle 16 Stunden arbeiten müssen in den Restaurants und in den Hotels, wenn es heiß ist, wenn die Klimaanlage nicht funktioniert und es ist wirklich alles viel zu viel, aber du weißt genau, in 4 Wochen ist alles wieder vorbei. Und wenn dann die Nebensaison kickt und du bist irgendwie ein bisschen depressiv, es ist neblig, es ist Februar, es regnet, dann weißt du genau, in 6 Wochen ist Ostern, da geht dann der Tourismus wieder los. Also diese Wellenbewegung ist ganz, ganz wunderbar in Grado.
Das ist großartig, Stefan, und ich wünsche dir, dass sie noch lange bleibt. Ich habe das in meinem eigentlichen Heimatort Röndorf am Mittelrhein. Da ist es exakt genauso. Wir reden immer von Ostern bis Oktober, O bis O. Mhm. Und du freust dich im Oktober auf den November und fieberst im Februar wieder Ostern entgegen. Super. Ich kann das so nachvollziehen. Ja. Aber deswegen, ich hoffe, dass es lange bei euch so bleibt. Es gibt einen Gegentrend, den haben wir hier auf den ostfriesischen Inseln, dass wirklich dieser Ganzjahrestourismus so zunimmt und dass die Menschen, die auf den ostfriesischen Inseln leben, sagen, Mensch, wir kommen gar nicht mehr zu dieser Zeit, wo wir in Ruhe mal selber runterkommen, wo wir renovieren können, wo wir uns mal erholen, wo wir nichts machen. Auf, dass das in Grado möglichst lange so bleibt. Ich kriege immer nur mit, immer mehr Menschen sind auch auf der Suche nach einem Erst- oder Zweitwohnsitz in Grado, ne?
Ja, das stimmt. Also der Immobilienmarkt ist nach Corona hier richtig explodiert.
Ja.
Ein bisschen sehr zum Leidwesen der Gradeser. Klar, die können natürlich nicht mit den Einkommen von Deutschen oder Österreichern mithalten im Allgemeinen. Das ist tatsächlich ein Problem. Was den saisonalen Rhythmus angeht, ist natürlich Grados Vorteil sozusagen. Auch wenn sich hier wirklich bemüht wird, im Winter ein bisschen was offen zu halten. Grado ist natürlich ein Sommerziel, schon allein wegen dieses 7 Kilometer langen Sandstrandes.
Ja.
Das ist, natürlich gibt es auch viele, nicht viele, aber einige, die es auch im Oktober und November zu schätzen wissen. Und manchmal kann man ja in Italien, weißt du ja selbst, mit dem Wetter auch richtig Glück haben. Wir hatten zum Beispiel jetzt einen traumhaften Dezember. Der war wirklich, also schöner konnte man sich's nicht ausdenken. Wirklich 12, 14 Grad, Sonne, kein Wind. Die Beachbar hatte noch offen. Du konntest also Glühwein, die haben so einen kleinen Weihnachtsmarkt an der Beachbar aufgebaut, völlig verrückt. Konntest Glühwein mit den Füßen im Sand trinken. Das war wirklich irre. Aber im Allgemeinen ist natürlich Grado schon ein bisschen Sommerziel. Mhm. Ein bisschen auch so, was diese Shoulder Season angeht. Da gibt's kein deutsches Wort für so diese genau zwischen Haupt- und Nebensaison. Dass so Genießer kommen, ne, die sich hier, Grado ist ja auch eine Fischerinsel, das heißt, es gibt hier also auch wirklich ausgezeichneten Fisch und Meeresfrüchte, die sich's dann gut gehen lassen. Aber sagen wir mal so von November bis Februar im Allgemeinen ist hier wirklich Durchatmen angesagt.
Jetzt hast du dir ja vorgenommen, einen Podcast zu machen und du startest damit nicht in der Zeit, in der man durchatmet, sondern wir gehen voll in die Saison, in den Saisonstart da rein. Wie bist du auf die Idee gekommen oder was hat dich auch inspiriert zu sagen, neben dem Schreiben und du kannst wirklich wunderbar mit Worten umgehen und motivierst auch viele Menschen mit dem, was du schreibst, nicht nur in den Büchern, auch im Newsletter und auf Social Media. Was hat dich jetzt geritten, dass du gesagt hast, ich möchte gerne auch einen Podcast starten?
Ja, es gab mehrere Gründe. Also zum einen höre ich selber gern Podcasts. Ich glaube an dieses Format. Ich glaube, das ist gut. Und ich habe mir immer so vorgestellt, es gibt ja auch einige Hörbücher von mir. Und viele meiner Leserinnen und Leser sagen, dass sie das dann auf dem Weg nach Italien hören, was ich irgendwie ganz charmant finde. Und man sitzt ja dann doch ein bisschen länger im Auto, wenn man im Sommer runterfährt. Und da wäre so ein Podcast doch irgendwie was richtig Feines, der über den Urlaubsort berichtet. Dann wurde ich tatsächlich von vielen gefragt, ob ich es nicht mal machen wollte. Es scheiterte immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, an der Technik. Also ich glaube, Geschichten habe ich genug zu erzählen. Gibt's auch in Grado immer genug zu erzählen. Jetzt habe ich ja ein professionelles Studio hinter mir. Danke dafür. Und jetzt geht's ja alles irgendwie ganz entspannt. Das heißt, ich kann mich um die Geschichten kümmern und andere kümmern sich um die technische Umsetzung. Und das ist natürlich eine Riesenhilfe. Und als Letztes, und das muss man halt auch ganz klar sagen, als Autor in der heutigen Zeit musst du dich wirklich immer mehr selbst vermarkten. Also eine Besprechung in der FAZ vor 20 Jahren und du wärst berühmt geworden, heute verkaufst du 30 Bücher mehr. Ich übertreibe, ich überspitze, aber generell ist es so, du musst wirklich viel, viel selbst machen. Deswegen ja auch mein wöchentlicher Newsletter und deswegen eben hier der Podcast, wo ich ja auch, was ja auch wahnsinnig gut ist, ich komme direkt in Kontakt mit meinen Leserinnen und Lesern, was eine Zeitung, die ein Medium ist, nicht liefern kann. Und das ist natürlich ganz, ganz toll, dass ich hier sozusagen meine eigene Stimme habe und meine eigenen Geschichten erzähle, ungefiltert.
Ja, und das ist schon spannend. Ich meine, mir tut es ein bisschen leid für manche Autoren, die eben gar nicht so diese Freude daran haben, auch nach draußen zu gehen und sichtbar zu werden. Aber gerade bei Podcasts ist es in der Tat so, dass ganz viele erfolgreiche Podcasts Markenpodcasts von einzelnen Personen sind. Mhm. Im deutschsprachigen Raum kannst du das zum Beispiel sehr gut in den News- und Politik-Podcasts sehen. Mhm. Da war es eben früher der Podcast der Zeit und der Süddeutschen. Ja. Und heute ist es der Podcast von Paul Ronsheimer, der gehört wird. Es wird Lanz und Brecht gehört. Also es sind wirklich diese Personenmarken, denen man vertraut, denen man glaubt und die durch die Stimme auch nahbar werden. Und du hast natürlich vollkommen recht, allein diese Klassiker-Anreise über den Brenner, wenn man sich da schon einstimmen kann und kann schöne Geschichten hören, großartig. Ja. Du lebst in Grado, der Podcast heißt Radio Adria. Was können die Hörer denn jetzt konkret erwarten? Wir wollen es ja so ein bisschen, oder du möchtest auch ein bisschen größer fassen, der Italien-Podcast. Was ist so deine Idee?
Also, was ist das Faszinierende am Podcast? Dass ich mir Leute dazu holen kann. Ob das jedes Mal der Fall sein wird, wissen wir noch nicht. Es ist ja Folge 1. Aber ich habe eine Liste von sehr, sehr interessanten Menschen angelegt, die ich gern hier einladen würde. Denn ein Podcast ist eben auch eine wunderbare Interviewsituation. Und was sich zum Beispiel anbietet, ist ein Blick hinter die Kulissen des Tourismus, dass man mal mit einem Hotelbetreiber spricht, dass man mal mit einem Koch spricht, der hier in Grado arbeitet. Man kann aber auch mal mit einem Sternekoch sprechen aus Venedig. Also die haben, ich weiß es von meiner journalistischen Arbeit, dass diese Leute alle ganz, ganz interessante Geschichten zu erzählen haben, die nirgends gehört werden. Denn ein Koch schreibt ja nicht für die Süddeutsche. Der muss dann in so einen Podcast kommen und erzählen, was passiert, wenn ein Schwede bei ihm zugleich eine Pizza bestellt. Und zwar eine Thunfisch-Zwiebelpizza und zeitgleich dazu eine Spaghetti Carbonara haben will. Beides wird ihm an den Tisch gebracht. Er kippt die Spaghetti Carbonara über die Thunfisch-Zwiebelpizza und isst alles gemeinsam. Und der Koch denkt über einen Berufswechsel nach. Also solche Geschichten gibt es viele, auch positivere. Und ich finde es ganz spannend, solche Menschen hier in den Podcast einzuladen. Ich finde es auch spannend, ein bisschen genereller über Italien zu sprechen. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Deutsche, die sich dafür anbieten. Kulinarik ist immer ein großes Thema. Kultur sowieso. Politik will ich eher klein halten, aber man weiß nie, was noch kommt. Also ich denke, wie wir schon zu Anfang gesagt haben, Italien fasziniert uns seit jeher und faszinierende Gesprächspartner gibt es auch genug.
Das glaube ich gerne und ich finde es auch spannend, so diesen Bogen zu spannen, auch an die Adria zu gehen. Die Adria, also als Radio Adria, das ist ja ein Versprechen, Radio Adria. Vielleicht erzählst du uns nochmal, wo kommt dieser Name her?
Ja, ich habe mir den irgendwann mal ausgedacht oder vielleicht auch irgendwo mal gelesen, denn es gab tatsächlich einen Radiosender, der hieß Radio Adria. Der hat gesendet, ich glaube, auf Deutsch bis 1990, also auch schon wieder 35 Jahre her. Mhm. Dann habe ich geguckt, gibt es irgendwo noch Radio Adria? Weil der Name halt wirklich schön klingt. Oder wie die Schweizer sagen, er tönt schön. Man Ach, kann herrlich. Sich gut merken, Adria ist sowieso ein Sehnsuchtsbegriff für uns. Und von daher fand ich es irgendwie ganz schick, diesen Namen zu benutzen. Ich hatte noch ein paar andere Ideen, kühler Weißwein und heiße Nudeln war, glaube ich, ein Vorschlag, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das gut gegangen wäre.
Dazu
wär.
Muss man den Stefan Maywald Humor schon ein bisschen kennen. Er könnte den einen oder anderen auch irritieren.
Allerdings. Ja, also Radio Adria klingt irgendwie knackig und cool und wir machen das jetzt mit Radio Adria.
Ja. Stefan, gib mir mal dein Gefühl dafür. Ich meine ja, dass die Adria eine der unterschätztesten Urlaubsregionen ist. Es gab dieses unglaubliche Hoch. Also wir haben vorhin davon gesprochen, 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Und dann irgendwann ging das bei den deutschen Touristen los, dass es schicker war, in die Toskana zu fahren, dass es schicker war, an die Maremma zu fahren. Also Adria war so ein bisschen verpönt. Das war so der Müller-Thurgau des Tourismus, ja, so Massenwein, Massentourismus. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, so eine kurze Zeit, wo so ein Break war in der Wahrnehmung. Und deswegen sage ich es, eine der unterschätztesten Regionen, wenn man heute als Deutscher an die Adria kommt, man hat wieder exakt all das und es war nie weg. Also das, was italienisches Lebensgefühl ausmacht, die Italiener, die zu ihrem Bagno gehen, die an ihren Strand gehen, viel, viel mehr in meiner Wahrnehmung als in der Toskana, wo ich jetzt wirklich sage, da ist es mir zu deutsch. Wie blickst du da drauf?
Ah, interessant, ja, stimmt. Also ja, ich teile es, dass die Adria ein bisschen unterschätzt ist. Hat einige Gründe. Es gibt zum Beispiel diesen ewigen deutschen Wunsch nach der einsamen Badebucht, den Italiener überhaupt nicht teilen. Die wollen Trubel, die wollen ihren Beachclub, die wollen kühle Getränke, die wollen sanitäre Anlagen. Also die lieben das genauso, wie wir es in der Abschreckung immer jeden Sommer im Stern und in der Bildzeitung sehen, diese sogenannten vollgepackten Strände. Aber das ist für die Italiener die Piazza. Das gehört dazu. Ja, Italiener fahren auch viel an die Adria, sind auch hier viel. Und du hast recht, dass du hast hier in so manchen Restaurants an der Adria einen höheren Italieneranteil als in der Toskana. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und ich halte das übrigens auch für ein Gerücht. Also wir wollen diese einsame Bucht auf Ibiza entdecken. Mhm. Ich glaube, das hat dann jeder mal gemacht und hat dann auch gesehen, wie ist denn das, wenn ich jetzt in dieser einsamen Bucht bin? Keiner sieht meinen super schicken Bikini. Ja. Es gibt diese Bar nicht, es gibt die gekühlten Getränke nicht. Genau. Man liegt auch nicht schön. Also es gibt auch nichts Schöneres als auf diesen großartigen Liegen an den Banjos der Adria zu.
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen auf Mode, weißt du. Urlaubsziele sind auch ein bisschen der Mode unterworfen, ganz klar. Und irgendwie, wenn Mama und Papa da in den 60er, 70er Jahren hingefahren sind, dann wollen wir Jugendliche und natürlich ganz woanders hin, dann wollen wir nach Sizilien oder natürlich noch viel weiter weg nach Mykonos und so.
Ja, genau,
was natürlich der Adria auch geschadet hat, die Billigflüge, ganz klar. Ne? Also du konntest ja, also in den 60er, 70er Jahren waren Mykonos-Urlaub ein Luxus. Heute ist Mykonos genauso erreichbar und oder vielleicht oft sogar noch billiger zu erreichen mit irgendeinem Flieger, als mit dem Auto an die Adria zu fahren. Das sind so viele Sachen zusammengekommen, aber ich glaube auch an so eine kleine Renaissance, auch weil es ein bisschen so eine Retrowelle gibt. Bedenke, dass die 80er Jahre in der Musik total im Kommen sind, beziehungsweise wahrscheinlich schon gepiekt sind. Und da 80er Jahre war natürlich die Zeit der Italo-Disco. Wo wir alle, glaube ich, noch tolle Erinnerungen dran haben.
Herrlich, ja, herrlich.
Super. Und auch völlig, auch unterschätzt, auch diese Musikrichtung völlig unterschätzt. Also ein Freund von mir hat einen Dokumentarfilm darüber gemacht, über so Italo-Disco. Und das war nicht nur so Partymusik. Also die haben schon auch große Einflüsse auf die nachfolgenden Künstlergenerationen gehabt. Führt jetzt zu weit. Was ich nur sagen will, ist, ja, du hast recht, Adria hat so ein bisschen so eine Bad Rap, ne? Also so eine schlechte Reputation bekommen. So, man hat immer so ein bisschen abfällig über Jesolo oder über Rimini gesprochen, aber das stimmt alles gar nicht. Jesolo war ich vor ein paar Monaten, da passiert ganz, ganz viel. Rimini
ist großartig.
Rimini ist eine Stadt voller Kultur, von Fellini angefangen. Also wirklich, da gibt es ganz, ganz viel, an der Adria gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Und vergessen wir eins nicht, die Küche ist natürlich immer super, weil fischreicher als an der Adria geht's eigentlich. Ne? Wo wir gerade bei Griechenland waren. Griechenland hat 3000 Inseln, aber keine Fischküche. Warum nicht? Weil das Meer halt sofort 3000 Meter in die Tiefe geht. Und hier hast du halt die fisch- und muschelreiche Lagune und Spaghetti Vongole. Wir haben sie ja schon mal erwähnt.
Ach, herrlich.
Ja.
Ich halte es, ich nehme es auch in meiner Bubble so wahr, auch bei jüngeren Leuten, dass es wirklich wieder ein Trend ist. In Deutschland spielt gerade alles Hitster. Ich weiß nicht, ob das Spiel schon in Grado angekommen ist. Da rät man Schlager, Songs und ordnet sie den Jahrzehnten oder den Jahren zu.
Ui, cool.
Und es ist also ein Riesenhype gerade um dieses Spiel und es gibt halt verschiedene Editionen. Was es noch nicht gibt, Stefan, und das sollten wir uns vielleicht mal vornehmen, die wenn du jetzt unter die Audiomenschen gehst, wir müssen eine Italo-Pop-Edition für Hits da rausbringen.
Oh, sehr cool.
Ich freue mich auf Pino Danjo und Balla und
fantastisch.
Einiges, was wir da machen können. Also da werden wir in dem Podcast auch drauf blicken, also auf popkulturelle Phänomene.
Auf jeden Fall.
Wir werden auf Genussthemen blicken. Wir werden auch nicht nur an der Adria bleiben. Du hast auch schon gesagt, du hast auch mal einen Interviewgast aus Rom oder aus anderen italienischen Gegenden dabei.
Ich bin ein paar Wochen in Rom für länger und das ist natürlich auch eine Stadt, die unglaublich faszinierend ist. Jetzt gerade auch Jubiläo, also das heilige Jahr, das Jubeljahr.
Ja.
Und in Rom passiert auch ganz viel. Also Geschichten gibt es, also Podcasts können wir fast täglich aufnehmen, glaube ich.
Ja, wie oft gibt es den Podcast denn zu hören?
Also wir fangen ganz sanft an. Ich will ja auch niemanden nerven. Also im April, Mai, Juni und Juli wird es je einen Podcast geben. Und dann gucken wir uns das an. Und ich schaue auch mal, wie es bei mir so klappt. Gerne würde ich irgendwann zweiwöchentlich und warum auch nicht irgendwann wöchentlich an den Start gehen. Ich habe ja schon die wöchentliche mediterrane Wochenschau schriftlich auf meinem Blog Post aus Italien. Also es gibt wirklich immer genug zu erzählen. Ich weiß, man darf Podcasts jetzt auch nicht unterschätzen und jede Woche ein Gesprächspartner wird auch schwierig. Aber meine Idee ist ja tatsächlich, wie ich zum Anfang gesagt habe, ich hole mir mal einen Gast rein und mal mache ich es allein.
Eben.
Und in diesem Rhythmus kann man, glaube ich, ganz gut relativ viele Podcasts produzieren, aber natürlich auch so, dass die Leute mit Spaß dabei bleiben.
Ich glaube auch, dass die Menschen dir gut zuhören und dass du viele, viele Geschichten hast. Wenn ich alleine an deine ganzen Bücher denke, aus denen wir noch berichten können, deine Suche nach der besten Pasta der Welt. Ja. Also da können wir die nächsten Jahre Folgen produzieren. Und ich bin jetzt auch schon bei diesem persönlichen Bezug nochmal, den ich da aufnehmen möchte, dieses italienische Lebensgefühl, italienische Lebensart. Du sagst es immer so schön, Italianità. Was ist das konkret für dich?
Ja, je länger ich hier bin, desto schwieriger ist die Frage zu beantworten, so absurd es klingt. Man muss sich die Kleinigkeiten anschauen, ne, die es besonders machen. Also das morgendliche Kaffeeritual, was ich schon erwähnt habe, ist für mich wirklich was ganz, ganz Besonderes und auch für mich selbst, was meinen Tag strukturiert. Ich bin fast jeden Morgen bei Pino in der Bar von meine Bar in Italien. Er ist letzte Woche übrigens 86 Jahre alt geworden, dank einer soliden Weißwein-Diät.
Wow.
Er ist fit und ein wunderbarer Mensch. Was ich auch sehr, sehr schätze an Italien, ist der familiäre Zusammenhalt. Ich habe ja zwei Töchter, die inzwischen beide auswärts studieren in anderen Städten. Trotzdem sind sie fast jedes Wochenende noch hier und natürlich auch in der vorlesungsfreien Zeit und wir essen jeden Abend gemeinsam und das ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr viel bedeutet und ich weiß, dass es in anderen Ländern nicht so ist. Also das ist etwas, was ich unglaublich zu schätzen weiß und das gibt's auch unter Freunden. Es gibt diesen unübersetzbaren Begriff der Spaghettata. Was bedeutet, man sitzt mit Freunden an einem Tisch, in der Mitte steht ein großer Topf Nudeln, alle bedienen sich und alle haben viel Spaß. Und das sind so Sachen, also generell dass die Wertschätzung für gutes Essen und vernünftige Weine, das ist ganz klar was Lebensbejahendes, was mir sehr, 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 sehr gut gefällt.
Stefan, und aber auch so unkompliziert, ne? Bei der Spaghettata geht es nicht darum, dass ich 3 Tage vorher einkaufen gehe, mir Gedanken über Tischdekorationen mache und 5 verschiedene Pastasoßen mache, sondern es geht um das gemeinsame Genießen und auf eine unkomplizierte Art. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir mit unserem Drang nach Perfektionismus und vorher 10-mal Landlust und Landliebe lesen und Rezepte raussuchen, dass wir uns davon echt noch ein bisschen was abschauen.
Ja, das stimmt. Also ich habe mal irgendwo geschrieben in einem meiner Bücher, dass es für Italiener gar nicht so wichtig ist, was man isst, sondern mit wem. Ne, und das ist wirklich was ganz Fundamentales. Ich hatte mal, war vor ein paar Wochen, ich habe das gar nicht geschrieben, da war hier mal, durch Zufall war hier die italienische Volleyball-Nationalmannschaft, also zumindest 4 Leute von denen, bei uns zu Gast. Komplizierte Geschichte, warum das so war. Ich habe ein Foto mit denen gemacht. Ich habe das Foto nirgends veröffentlicht, weil ich bin 1,86 groß und ich sehe neben denen aus wie ein Zwerg. Es war wirklich, ich stelle das Foto mal, wenn der Podcast rauskommt, Foto mal auf Instagram.
Mal. Ja.
Ja, und was war die, wir waren abends in der Weinbar und dachten, die Weinbar machte zu, es war Nebensaison, und dann sagte ich, komm, dann gehen wir auch bei mir was trinken, und dann haben die sich, bei Italienern geht's ja auch nicht so ums Trinken, ne, die sind nicht so Zecher, ne, das ist also 1-2 Gläser reichen, dann haben die sich diese 3 Riesenviecher, haben sich bei mir in die Küche gestellt und haben irgendwie die Schubladen aufgerissen und haben eine Spaghetti Aglio, Olio, Peperoncino gemacht. Und das war ein ganz, ganz wunderbarer Abend.
Großartig. Oh, ich sehe schon, dass wir irgendwann mal bei einer Spaghettata das Podcast-Mikrofon stehen haben und ich höre dieses Klappern der Teller und der Gabeln. Ja, der Podcast bietet viele Möglichkeiten, wirklich auch mal reinzuhören und dass du uns mitnehmen kannst auf deine Reisen, auf deine Erlebnisse und vielleicht auch mal sowas ganz Unkompliziertes und Unperfektes, was man im Podcast vielleicht gar nicht erwarten würde. Und natürlich, Stefan, das musst du uns Hörern allen versprechen. Ich behaupte ja mal, nur noch die Hälfte ist Stefan-Fan, die andere Hälfte Pino-Fan. Wir müssen auch mal einen Podcast aus Pinos Bar senden, oder?
Ja, super. Auf jeden Fall. Also das, da haben die Techniker aber viel zu tun. Da gibt's einige Hintergrundgeräusche. Da läuft also der Fernsehapparat, aus dem Fußball läuft, steht direkt neben den drei Flipper-Automaten. Also schon das ist ein Klangteppich vom Feinsten. Dann gibt es noch den tauben Lele, der schreit, also er schreit. und also es geht sehr, sehr munter zu und die Weißweingläser klingeln. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Und alle sprechen Deutsch, so ein bisschen zumindest, ne? Das könnte ganz lustig werden.
Also vielleicht wird es keine ganze Folge, aber mal so fünf Minuten.
Ich halte mal das Mikro rein.
Impulsivote, das müssen wir wirklich mal machen. Ja, ja prima. Stefan, gib uns jetzt nochmal so einen kleinen Ausblick auf den Podcast. Du bist jemand, den ich als jemand wahrnehme, der sehr engagiert ist im Austausch mit seiner Community. Sei das auf Facebook, sei das in deinem Podcast. Wir waren zusammen auf einer Lesung im Westerwald. Mhm. Du hast wirklich zu deinen Lesern eine Beziehung aufgebaut. Planst du das auch für den Podcast?
Auf jeden Fall. Also das ist mir ganz wichtig. Hier auch wirklich der offizielle Aufruf. Bitte schreibt mir, was interessiert euch? Habt ihr Fragen? Habt ihr Themen, die ihr gern mal, von denen ihr wollt, dass ich sie mal ein bisschen bespreche, ein bisschen tiefer reingehe? Habt ihr Gäste, die ihr gern mal hören wollt? Jederzeit bitte mich anschreiben. Meine E-Mail-Adresse findet ihr überall im Netz. Sie steht auch in allen meiner Bücher. Denn ich habe ja die kleine Wette mit meinen Lesern, dass ich auf jede Mail innerhalb von 24 Stunden antworte. Das ist mir tatsächlich bislang gelungen.
Stark. Und Stefan, deine E-Mail-Adresse wird ab jetzt auch in den Shownotes des Podcasts stehen. Da könnt ihr noch mehr schreiben.
Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Also sehr, sehr gern. Ich mache das auch ganz bewusst, denn ich bin ja physisch wirklich weit weg von meinen Lesern. Das ist einfach so. Ne? Ich sitze in Italien und meine Leser sitzen logischerweise in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und da finde ich es schon cool, dass man sich so ein bisschen nahbar gibt. Also ich habe natürlich auch meine Grenzen. Also zum Beispiel hasse ich es zu telefonieren. Ich nehme nicht mal ab, wenn meine Töchter anrufen. Aber alles andere, so Schreiben, E-Mails, Facebook, Instagram, sehr, sehr gern. Und ich habe auch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Alles nette Leute. Und für diesen Podcast also ganz ausdrücklich, bitte schreiben, bitte fragen, bitte Vorschläge machen, was ihr gern hören würdet, was ihr vielleicht nicht so gerne hören würdet, kann auch sein. Ich bin da wirklich offen und wir stehen ja auch noch am Anfang. Es kann sich ja wirklich in jede Richtung entwickeln.
Das ist das Schöne. Also es ist gar nicht jetzt hier ein Redaktionsplan, der hier festgelegt wurde, wo es heißt, in der Folge reden wir darüber, sondern oder du mit deinen Gästen. Das ist wirklich etwas, was sich entwickeln darf. Du hast ja im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Blog, also postausitalien.com, deine mediterrane Wochenschau. Und da bist du ja auch im Austausch mit deinen Hörern und erwähnst ja auch immer wieder. Ich sehe da Fotos, es gibt den Spekulatius-Kurier, der da funktioniert. Ja. Was ist denn so deine Erfahrung? Was sind denn so bislang die häufigsten Fragen und Wünsche gewesen, die von deinen Hörern, von deiner Community kommen?
Die Leute wollen gute Geschichten. Sie wollen nicht von mir wissen, was jetzt gerade aufgemacht hat. Dazu gibt es Serviceportale. Sie fragen natürlich manchmal so, kannst du mir ein Hotel empfehlen? Kannst du mir ein Restaurant empfehlen, wo nur Einheimische hingehen? Da sage ich, das gibt's in Grado nicht. Im Sommer, wenn die Restaurants aufhaben, sind die Einheimischen am Arbeiten. Und zwar meistens auch in den Restaurants. Da kann ich denen nicht viel weiterhelfen, aber was ich ihnen bieten kann, sind wirklich gute, lustige, skurrile Geschichten aus Italien, weil ich nun wirklich auch dank Pinos Bar einen Einblick habe, den, glaube ich, wenige andere haben, selbst viele Italiener nicht.
Stefan, und wir haben ja gesagt, das ist so ein bisschen auch das Retro, der Retro-Podcast, das Retro-Feeling, an das wir andocken wollen. Ganz zum Schluss habe ich wirklich auch schon ein Retro-Ding für dich, einen Trend, den es so vor circa 20 Jahren gab, als die ersten Hashtags auf Social Media aufkamen. Da gab es gefühlt keine Veranstaltung, auf der man nicht gebeten wurde, sich mit drei Hashtags vorzustellen. Deswegen meine Frage in diesem Retro-Podcast Folge 1, mit welchen drei Worten würdest du Italien beschreiben?
Also, da fällt mir erstmal eine Geschichte meines Schwiegervaters ein, der war in den 60er Jahren zum Ölsuchen in Kanada.
Also zum nicht Olivenöl suchen, nicht sondern Olivenöl, zum Öl suchen.
Nein, richtig Öl. Richtig Öl.
J.R. Ewing.
Genau, so richtig so irgendwie mit 23. Er hat ein sehr abenteuerliches Leben geführt und führt jetzt auch immer
Stefan, da siehst du mal, wie das Gehirn funktioniert. Für mich ist jetzt diese Idee, da ist ein Italiener und du redest von Ölsuche. Es war sofort Olivenöl.
Sehr gut.
Ich bin gar nicht auf das andere gekommen. Ja, ja.
Ja, ja, sehr schön. Du bist halt völlig italienisiert. Es wird Zeit, dass du dir hier eine Wohnung besorgst. Also jedenfalls, da wurde er von den Kanada, also als er gesagt hat, er käme aus Italien, wurde er begrüßt mit den Worten, Italien, Pizza, Pasta, Mafia. Das ist ihm bis heute...
Das klingt nach einem schlechten Roman.
Es war so und es hat ihn auch schwer getroffen. Deswegen muss ich mir natürlich andere Wörter überlegen und es gehört sich auch so. Wobei ich dazu sagen möchte, dass Pizza das international am meisten verbreitete Wort der italienischen Sprache ist. Platz 1. Platz 2. Platz 2, ciao.
Okay.
Platz 3... Weiß ich nicht, da brechen die meisten Artikel ab, deswegen vermute ich, ist es dann die Mafia. Zumindest das Wort.
Okay.
Also, meine drei Wörter, warte mal, lass mal. Also, ein Wort ist auf jeden Fall Kaffee, weil Kaffee mehr bedeutet als nur das Getränk. Mhm. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Kaffee gehört, ist für mich integraler Bestandteil einer Italien-Beschreibung. Spaghettata hatten wir auch schon, weil es auch viel über Italien selbst aussagt.
Ja.
Und dann gibt es das unübersetzbare Wort der Sprezzatura, dass man einfach auch schwierige Dinge so ein bisschen mit leichter Hand angeht. Und da passt es gut zu, dass man in Italien wirklich sagen kann, am Ende klappt es irgendwie immer.
Stefan, was für ein großartiges Schlusswort für diese Folge 1. Ich wünsche dir für diesen Podcast, dass es am Ende immer klappt. Und ich würde sagen, das war auch schon ein perfekter Cliffhanger für Folge 2. Das letzte Wort, was du erwähnt hast, ist Teil eines italienischen Lebensgefühls, was du in einem Buch beschrieben hast, Italianità. Wollen wir dazu Folge 2 machen?
Machen wir gern. Freut mich.
Super. Dann überlasse ich dir jetzt die Verabschiedung von deiner ersten Podcast-Folge und von deinen Hörern und Hörerinnen. Wir müssen gendern in Deutschland. Ist das in Italien auch so ein Ding mit dem Gender?
Nein, noch nicht. Ist auch im Italienischen ein bisschen schwieriger und Italiener sind auch ehrlicherweise ein bisschen konservativer. Da sind die alten Rollenmuster noch sehr, sehr intakt. Ich habe eine Untersuchung gelesen. Weißt du, wie viel Prozent der Italiener, der italienischen Ehemänner beim Bügeln helfen?
Ich glaube, so viel wie eine spezielle Art der Coke. Zero. Zero.
Also es ist 1%. Das ist der niedrigste Wert in allen EU-Staaten. Auch übrigens deutlich niedriger als in Spanien und Portugal, wo du ja auch sagen könntest, ja, der Katholizismus. Mhm. Und so eine richtige Erklärung dafür gibt es nicht. Aber und in Deutschland sind es auch nur 25-30%, sowas. Also das ist auch nichts. Aber das ist wirklich etwas... ganz, ganz erstaunliches und Italiener sind noch nicht dort, wo wir gerade sind. Sagen wir es mal so.
Stefan, und ein guter Podcast lebt ähnlich wie ein gutes Magazin von verschiedenen Rubriken. Du weißt, so nach hinten rauskommt dann Horoskop, Rezept, Vermischtes. Und so soll es auch in deinem Podcast sein. Du hast dir jetzt schon mal 2 Rubriken überlegt, die möglicherweise regelmäßig kommen. Das kann sich noch entwickeln. Was ist dein Vermischtes? Was ist dein Horoskop in deinem Radio Adria Podcast?
Ja, auch da vorab gern höre ich auf Leserinnen und Leser, was sie selbst gern hören würden hier. Ich habe mir als eine Rubrik natürlich einen Buchtipp überlegt. Klar, ich bin selbst Autor. Und deswegen muss ich natürlich als erstes, das ist noch nicht der Buchtipp, aber zeitgleich zu diesem Podcast ist ja Mein Leben am Strand erschienen. Und die ersten Leserinnen und Leser sind wirklich begeistert und deswegen muss ich darauf nochmal kurz hinweisen. Mein Leben am Strand. Mhm. Mein Buchtipp für heute ist Vom Zauber des Untergangs von Gabriel Zuchtriegel. Kein Italiener, wie man ahnt, obwohl er inzwischen, glaube ich, die italienische Staatsbürgerschaft auch hat. Er ist Direktor der Ausgrabungen von Pompeji, also wirklich einer der bedeutendsten archäologischen Stätten weltweit, und berichtet sehr spannend über neue Erkenntnisse vom Leben im Römischen Reich. Und als Rausschmeißer habe ich mir für diesen Podcast überlegt, es gibt jedes Mal eine kleine italienische Weisheit. Dieses Mal habe ich: Sorgen sind wie Nudeln. Man macht sich immer zu viele.
Ach herrlich. Also jetzt habe ich schon wieder den Schmunzler im Gesicht und ich hoffe, dass das ganz vielen Hörern und Hörerinnen so geht. Und Stefan, ich sage danke, dass ich deine Co-Moderatorin bei deiner Folge 1 sein durfte und freue mich auf alles, was kommt.
Ich freue mich auch sehr. Ganz lieben Dank, Birgit. Sehr lustig, in seinem eigenen Podcast der Interviewte zu sein. Ganz neue Erfahrung, aber es ist ja auch Podcast Nummer 1. Also ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid, wenn ihr reagiert, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf allen Kanälen. Ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren viel Spaß haben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge. Bleibt Dolce Vita!